Ich lese etwas aus der Bhagavad Gita, dem Zwiegespräch zwischen Krishna, dem Lehrer, und Arjuna, dem Schüler, aus dem 17. Kapitel. Arjuna, der Schüler, stellt Krishna folgende Frage: Wie ist der Zustand der Menschen, die gläubig opfern, ohne die Gebote der Schriften zu beachten, o Krishna? Sind sie sattvig, rajasig oder tamasig? Krishna hatte vorher dem Arjuna gesprochen über Sattva, Rajas, Tamas, über Asura und Daiva, also über das, was einem hilft, zum Höchsten zu kommen, und das, was einen dazu führt, in der Bindung und letztlich zum Leiden zu kommen. Und Krishna hatte so gesagt, ja, man sollte verhaftungslos dienen, wir sollten mit Enthusiasmus nach dem Höchsten streben, wir sollten uns bewusst sein, wir sind Instrumente in den Händen des Göttlichen. Und er hatte auch gesagt, und wir sollten auch den Schriften folgen, denn die Schriften sind geschrieben worden von großen Heiligen und Weisen, welche aus eigener Erfahrung gesehen haben, was führt zum Höchsten, und die auch gesehen haben, was führt die Schüler, die sie ausgebildet haben, zum Höchsten. Wir brauchen nicht immer das Rad von Neuem zu erfinden. Es ist nicht nötig, dass jeder für sich die Gesetze der Mathematik vollständig neu erforscht, ohne irgendwelche Schulung, sondern Menschen gehen in die Schule, Grundschule, dann Mittelstufe, Oberstufe, irgendwann gehen sie an die Uni, und natürlich muss dann nachvollziehbar gelernt werden, wie die Gesetze der Mathematik zum Beispiel sind. Und genauso ist auch auf spirituellem Gebiet. Da wäre es jetzt auch sinnlos, wenn man sagen würde, ja, jetzt probier alles, find alles selbst raus, wie das geht. Wäre so ähnlich, wenn man jemanden sagt, hier hast du eine Tonne Metall und ein bisschen Öl, jetzt mach daraus mal ein Auto. Metall brauchen wir für die Karosserie, und aus Öl kann man alle Plastikteile machen, dann könnte man ja ein Auto draus machen, ohne Konstruktionsplan und ohne irgendetwas zu kennen. Und so ist es wichtig, dass man die Konstruktionspläne des spirituellen Wachstums letztlich kennt, und das steht in den Schriften. Jetzt gibt's aber auch Menschen, die praktizieren, ohne die Schriften zu kennen. Gut, in früheren Zeiten war es erheblich schwieriger noch als heute, denn Schriften waren nicht so einfach zu haben. Also dort die Veden zu bekommen, das war früher nahezu unmöglich. Und sogar einen Lehrer zu finden, der ihm helfen konnte, war auch nicht so einfach. Gut, heute haben wir en masse Bücher und es gibt Verkehrsmittel, sodass man, dass er von Süddeutschland ins Haus Yoga Vidya kommen könnte oder sogar nach Indien kommen könnte. Früher war eine Reise von Hannover bis hierher wäre eine Wochenreise fast gewesen oder mindestens eine halbe Woche. Und Hannover ist die nächste größere Stadt von hier. Gut, manche sagen Bielefeld ist die nächste größere oder Detmold. Also Hannover ist die wirklich größere Stadt hier. Also wir... Heute haben wir es einfacher, und deshalb ist es auch gut, wenn wir dieses auch nutzen. Allerdings haben wir heute auch etwas mehr Ablenkung. Also es gibt eben nicht nur die Bhagavad Gita und das Yoga Sutra und die Upanishaden und die Schriften selbst verwirklichter Meister. Es gibt jede Menge von selbst erklärten Meistern, die irgendetwas entdeckt haben und die sich nicht an irgendwelche Schriften halten und die auch nicht probieren, ihre Erfahrung anhand der Schriften zu verifizieren und die dann Menschen lehren. Und daher ist es gut, dass man, wenn man auf dem spirituellen Gebiet voranschreiten will, überlegt, wem folge ich? Und da gibt's durchaus alle möglichen neueren Entwicklungen, die nicht wirklich zur Verwirklichung führen, die Menschen vielleicht zur Beschäftigung mit ihrer Psyche führen und zu Emotionen führen. Und man könnte sagen, irgendwo könnte es hilfreich sein, aber wir sollten aufpassen, dass wir das dann nicht für die seligmachende Sache halten. So gibt es in den alten Schriften verschiedene ja, verschiedene Kriterien, anhand derer wir schauen können, wem können wir folgen. Das heißt es erstens, es sollte sich auf ältere Schriften beziehen. Also wenn ein moderner Meister etwas sagt, muss man schauen, entspricht das, was er sagt, den Schriften. Denn Selbstverwirklichung ist nichts Neues, es ist etwas Uraltes. Gut, das Zweite ist, es muss auch nachvollziehbar sein. Zwar sind also intellektuell fassbar. Zwar ist das Höchste nicht wirklich intellektuell fassbar, aber jemand, der etwas sagt, was ganz offensichtlich unsinnig ist, sollte man auch nicht zu viele Entschuldigungen dort zukommen lassen. Also dort zu viele Entschuldigungen und Ausreden dort einfach gelten lassen. Die alten Schriften sagen, Spiritualität ist sehr wohl auch logisch nachvollziehbar. Es ist nicht einfach etwas, was jeglicher Vernunft widerspricht. Es geht jenseits der Vernunft, aber man kann es auch über Vernunft fassbar. Ein drittes Kriterium ist, es sollte der Erfahrung entsprechen. So kann man auch sagen, es sollte durchaus auch die Alltagserfahrung mit einbeziehen, aber auch spirituellen Erfahrungen entsprechen. Und letztlich auch die Grundsätze sollten auch nicht einer naturwissenschaftlichen Erforschung widersprechen. Das ist ja auch das Schöne, dass eine Menge von den alten spirituellen Wahrheiten jetzt heute durch empirische Forschung auch bestätigt worden sind. Das heißt nicht, dass die empirische Forschung das Nonplusultra ist auf dem spirituellen Gebiet, aber die empirische Forschung könnte sehr wohl bestimmte Behauptungen auch falsifizieren und sagen, ist nicht so ganz korrekt. Das nächste ist, sie sollte davon ausgehen, dass jeder es auch erreichen kann und nicht nur irgendwelche Auserwählte. Spiritualität ist nichts Elitäres. Spiritualität ist etwas, wo es heißt, wir können das alle erreichen. Ein nächstes Kriterium ist, sie sollten auch in Harmonie sein mit anderen Meistern. Also wenn einer sagt, alle anderen machen Unsinn, ich bin der Einzige, der das korrekt sagt, stimmt irgendwas nicht. Schon wenn einer sagt, mit meiner Weise kommt man viel schneller ans Ziel. Mit meiner Weise schafft man das alles in einem halben Leben, ansonsten mit allen anderen Techniken braucht es 100 Leben. Ist nichts anderes als eine leichter sanft formulierte Sache des oder Version des Alleinvertretungsanspruchs. Denn wer will was machen, was 100 Leben braucht, wenn man es auch in ein paar Jahren haben kann? Und das letzte Kriterium, was man in alten Kommentaren zum Yoga Sutra bezüglich sattvigen Meistern findet, ist, die Aufgabe, die Arbeit zu tun, ist letztlich den Schülern überlassen. Also ein Meister, der sagt, du brauchst gar nichts machen, ich mache alles für dich, du musst mir nur all dein Geld geben und dann meditiere ich für dich. Dort gilt es, möglichst schnell woanders hinzugehen. Denn es gibt genügend Meister, die das auf die eine oder andere Weise verbrämt sagen, die vielleicht sogar bestimmte magnetische Ausstrahlung haben und Menschen irgendwo so ein bisschen eine Weile faszinieren oder, ich würde eher sagen, energetisch verwirren können. Und dann denken Menschen, ja, das ist es. Also die Verantwortung für den Weg haben wir letztlich selbst. Schriften können uns helfen, Praktiken können uns helfen, Meister können uns helfen, aber wir müssen selbst gehen. Krishna, Arjuna fragt jetzt allerdings, wie ist es, wenn Menschen, er sagt jetzt gläubig, opfern, wir können das weiterfassen und sagen, spirituelle Praktiken üben mit großer Hingabe, aber sie wissen nicht wirklich, was sie machen und sie folgen nicht den Schriften. Ist das sattvig, also führt es zur Befreiung? Ist etwas, was hebt und Wonne erzeugt? Ist es rajasig, egoistisch, was einen in die Bindung führt? Oder tamasig, was einen in Trägheit führt? Krishna antwortet darauf nicht sehr direkt, sondern er fasst die Frage sehr viel weiter und wer das hören will, muss noch ein paar Tage bleiben. oder nachlesen in der Bhagavad Gita, 17. Kapitel. Bhagavad Gita ist ja im Shop erhältlich.